Die Superliberalen, die gehen mir manchmal so auf den Sack.
Du hast immer einen Impuls. Es ist nur die Frage, ob du ihn nimmst in dem Moment. Bei mir ist ja auch viel Wut oft gewesen.
Hobbypsychologe, der ich nun mal bin, da denke ich sofort, ah, hat eine Parallele zu ihrem eigenen Leben.
Willkommen im Manfred-Podcast, deiner Station für inneres Wachstum, Glück und Lebenserfolg, privat wie beruflich. Und hier ist dein Host, Manfred Josef El Nomani.
Ihr Lieben, herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe meines Podcasts. Heute ist so ein Podcast, wo ich denke, oh, den hätte ich eigentlich schon irgendwie vor 20, 30 Folgen machen müssen. Nämlich heute mit der Stimme von meinem Podcast. Und ich bin ganz sicher, dass viele von euch total begeistert sind über diese raue, zarte, wilde Stimme, die mich da immer anmoderiert. Und heute ist genau diese Stimme bei mir zu Gast. Eine von mir sehr wertgeschätzte Kollegin, Rheinländerin, das werdet ihr am Gemüt gleich merken, Schauspielerin und Businessberaterin. Und ich freue mich, dass wir diesen Termin irgendwie nachholen, den wir vielleicht vor einem halben Jahr schon hätten machen sollen. Herzlich willkommen, Melanie Lieninghöner. Hallo.
Dankeschön. Danke. Ich freue mich, da zu sein heute.
Ich finde das so cool, dass ich mit der Stimme meines Podcasts nun einen ganzen Podcast führen darf. Jetzt habe ich dich hier anmoderiert, Schauspielerin und Businessberaterin.
Ja.
Ich denke jetzt mal, wenn ich mich in die Rolle deiner Eltern versetze, als du hast denen irgendwie gesagt, Mama, Papa, ich will Schauspielerin werden. Ich möchte arm bleiben, aber mit Talent durch die Welt gehen. Wie kommt man denn auf diese verrückte Idee, Schauspielerin zu werden? Und wie hast du es auch geschafft, das durchzusetzen? Also, dass die dich nicht gebremst haben?
Das ist tatsächlich spannend, weil ich da heute noch ganz oft an diesen Moment zurückdenke. Also die Idee, die war, ich habe schon Theater AG in der Schule gemacht und dann habe ich Praktikum im Theater gemacht. Also ich war damit schon während des ersten Studiums, was ich gemacht habe, immer in Kontakt und habe dann irgendwann die Entscheidung getroffen. Und dann habe ich schon ein halbes Jahr lang vorgesprochen, bevor ich meinen Eltern davon erzählt habe und hatte aber auch gehörig Sorge davor, wie die reagieren, ja, weil ich studierte zu dem Zeitpunkt und hatte wirklich ein bisschen Angst. Und tatsächlich war dieses Gespräch so, dass sie sagten, alles klar, gut, was brauchst du?
Wow.
Ja.
Das ist ja eine Traumreaktion von Eltern, ne? Ich habe selber drei Pens. Ich wüsste jetzt nicht, wenn der Erste zu mir kommt und sagt, ich möchte Schauspielerin werden, ob ich da sofort die Größe hätte zu sagen, was brauchst du? Warum ich das so erwähne, ich weiß ja, dass viele Zuhörer, Zuhörerinnen sich fragen, boah, wie finde ich den richtigen Job, woher weiß ich das denn? Und ich finde, die Welt ist viel bunter geworden und für mich als 56-Jährigen viel schwieriger. Also ich weiß manchmal nicht, was ist falsch, was ist richtig, wo geht's denn richtig hin? Jetzt sind das ja bei dir auch schon, sagen wir mal, zwei Winter her, dass du diesen Weg gegangen bist. Woher wusstest du denn, woher hattest du denn den Call, den Ruf, das will ich machen?
Das ist der Bauch gewesen letztendlich. Und ich hatte, also ich habe später meinen Vater mal gefragt, weil ich weiß, dass mich das so irritiert hat. Und er hat gesagt, du hast in dem Moment so klar gesprochen, ich konnte das so fühlen, dass das jetzt die Entscheidung ist, dass klar war, da gehe ich mit. So. Und ich weiß gar nicht, ob er sich da heute jetzt noch so dran erinnert, aber das fand ich spannend, weil das war auch mein Gefühl. Und ich habe vorher, ne, ich war fast 24, als ich angefangen habe, dann zu studieren Schauspiel. Und ich habe eine lange Zeit gehabt, wo ich ganz unglücklich war, weil ich eben nicht wusste, wohin. Ne, so. Und auch immer ein bisschen Angst hatte, die falsche Entscheidung vielleicht zu treffen. Sehe ich heute anders, aber damals war ich froh, dass irgendwann mein Bauch da war und sagte, das ist es jetzt.
Was hätte denn die falsche Entscheidung sein können? Also ich finde es immer ganz wichtig, dass wir uns mal das Risiko bei Entscheidungen angucken. Was hätte denn schiefgehen können? Außer, dass du scheiterst, sage ich jetzt mal frech. Was war damals das Thema? Ich frage da so nach, weil ich ganz sicher bin, dass es so viele Menschen gibt, die sagen, ja, das mit der falschen Entscheidung kenne ich auch. Und ich denke ganz häufig, wenn ich im Coaching bin, was kann denn passieren? Im schlimmsten Falle ist es ein Experiment. Und wenn wir das Scheitern nur Experiment nennen, dann ist es Teil des Lebens.
Ja,
also was absolut. Hast du ein Gefühl, was damals deine Angst war?
Ja, ich glaube, es hatte viel damit zu tun, das zu finden, was wirklich ich bin und was nicht jemand von mir erwartet. So, also jetzt auch meine Eltern, ne, oder wer auch immer. Also das ist ja was Diffuses. Heute würde ich auch denken, Es gibt ja nicht die Einmalentscheidung mit 18 und dann muss ich wissen, was ich den Rest meines Lebens mache. Jetzt in der heutigen Zeit schon mal gar nicht, aber auch damals schon nicht. Ich habe ja auch gewechselt und dann immer wieder neu was begonnen. Und da so, glaube ich, ist auch das Leben. Also geht es gar nicht darum, mit 18 die Entscheidung meines Lebens zu treffen.
Teile ich hundertprozentig und bin ja jetzt gerade bei sowohl beim Ältesten, aber auch bei meinem Mittleren an dieser Phase, wie geht es denn bei denen weiter? Und ich denke immer, macht einfach was. Das ist sowieso nicht das Letzte.
Ja.
Also ich, jetzt natürlich die Retrospektive des gereiften 56-Jährigen, aber ich bewundere heute schon meine Kinder, was die auf die Reihe kriegen. Ich wusste nichts. Also ich habe Abitur gemacht. Ich wusste auf jeden Fall, dass ich nicht arbeiten will. Ich habe irgendwie gesehen, so den ganzen Tag in die Mühle gehen, das will ich nicht. Dann habe ich studiert und auch langsam, Bummelstudent, irgendwie 13 Semester, weil ich gedacht habe, studieren ist cool. Also habe halt viel gearbeitet nebenbei, ein bisschen Kohle gehabt. Aber diese, wenn Leute damals schon wussten, ich mit 16 gehe ich in die Lehre, habe ich immer gedacht, boah, woher wissen die das? Und auch bis heute wüsste ich nicht, ich glaube nicht, dass ich ewig Unternehmensberatung oder ewig Podcast mache. Ich mache das jetzt, weil ich dafür eine Leidenschaft habe. Und es gibt ja, empfehle ich immer wieder, den so schönen Podcast mit Tom Bartels, der an der Stelle gesagt hat, mach das, was dir Leidenschaft macht. Und dann machst du es auch gut und dann ist es irgendwann rum. Und ich finde, wenn man sich das erlaubt, ist die Gefahr der Fehlentscheidungen so klein, weil du ja für den Zeitraum, wo der Mensch sich entscheidet, genau das Richtige tut.
Ja.
Kann gar nicht verkehrt sein.
Ja, und es gibt auch, und das ist es, glaube ich, auch, was ich eben gesagt habe, der Bauch oder die Intuition. Es ist genauso wie im Spiel, im Schauspiel. Du hast immer einen Impuls. Es ist nur die Frage, ob du ihn nimmst in dem Moment oder ob du anfängst, darüber nachzudenken, oh, ist der jetzt richtig oder sollte ich? Und schon ist er vorbei, der Impuls. Also in dem Moment diesem Impuls zu vertrauen und dieser Stimme in dir drin, die etwas sagt, und zu sagen, okay, da gehe ich jetzt mal lang. Und dann habe ich vielleicht in 4 Wochen eine andere Stimme. Ja? Aber diesem Fluss zu vertrauen, so, das finde ich wichtig da drin.
Jetzt ist es ja so, nur mit der getroffenen Entscheidung ist man ja noch nicht sicher, dass es die richtige war. Also die Sinuskurven des Zweifels, die begleiten ja einen je nach Persönlichkeitsstruktur im Leben länger oder kürzer. Ich habe gesehen in deinem Lebenslauf, ich habe es gerade mal nachgeguckt, 2011 nominiert von Theater Pur als beste Nachwuchsschauspielerin in NRW. Also irgendwann gibt es ja so, dass das Externe dich bestätigt. Also irgendwelche Honorationen, Gremien sagen, wow, wir nominieren dich als beste Nachwuchsschauspielerin. Nur bis dahin ist es ja auch wieder die Sinuskurve, ne? Und ich glaube, bei manchen Leben ist das bis zum letzten Atemzug so. Wie hältst du denn die Balance? Schauspiel, glaube ich, ist ein sehr hartes Brot, denn wir kennen uns ja auch privat und beruflich. Dann hast du mal wieder tolle Engagements, dann ist es wieder eine dürftige Zeit. Ich glaube, Schauspieler werden vom Leben auf echt harte Zeiten vorbereitet.
Ja.
Jetzt hast du noch ein Kind dazu, das heißt auch Alltagsorganisation. Wie kriegst du diesen Dschungel im Kopf denn übereinander?
Ah, das finde ich eine spannende Frage. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass mein Kopf an sich ein Dschungel ist. Das heißt, dieses Leben ist mir sehr nah, weil das auch ist, wie mein Kopf funktioniert. Nicht jetzt vor kurzem, wenn ich mich anfange, mit Kreativität zu beschäftigen, wie die funktioniert, dann hat das viel damit zu tun, dass es in meinem Kopf nicht nur kompliziert ist, sondern auch komplex. Und dass mir dann diese Form von Leben sehr entspricht. So. Das, ich weiß nicht, ob das nachvollziehbar so ist.
Ja. Ich gucke auch gerade, also wahrscheinlich sind wir zwei da in der Persönlichkeit so unterschiedlich. Wir versuchen das nochmal ein bisschen besser zu verstehen. Das heißt, hat das was mit Einlassen zu tun?
Ja.
Und dann auch die dunklen, im Volksmund vielleicht, keine Ahnung, depressiven Phasen, aber auf jeden Fall die Phasen, ich nenne das immer Novemberwetter. Ich habe so große Schwierigkeiten mit dem November in Deutschland, wenn das so verpisster Regen ist und Nebel lag. Oh, ey.
Ja. Bei mir auch.
Muss ich regelmäßig meine Wim Hof-Atmungen machen und durch die Bude hüpfen, sonst kriege ich überhaupt kein Bein raus. Ich glaube ja, dass zu viele Entscheidungen, ähnlich wie bei einer Beziehung zu führen, die muss man irgendwie aushalten.
Ja.
Und nicht zu schnell in die Scheitererlaubnis gehen, die auch irgendwann angebracht ist, aber noch nicht so schnell, finde ich häufig.
Ja.
War das ein Teil deines Werdegangs als Schauspielerin?
Ja, ich glaube, das ist es ja alles Erfahrung, was ich mache. Die Frage jetzt mal nach so dunklen Momenten auch, Ich glaube, dass das Theater mich so angezogen hat, weil ich gemerkt habe, da darf das sein, da darf das nicht nur sein, sondern da ist das erwünscht. Und es geht sogar darum, etwas auf der Bühne von über Schmerz, über Dunkelheit zu erzählen, was anderen Menschen hilft, was anderen Menschen ein Stück weit Erleichterung schenkt, weil ich etwas erzähle, wo sich alle an dem Abend dran andocken können. So. Und ich glaube, deswegen war das Theater für mich ein guter Ort, weil ich jetzt durch alles, was ich selber erlebt habe, merkte, ich bin nicht immer ein Sonnenschein und ich bin auch nicht, interessiere mich nicht für eine normale, klassische Form von Leben, die heißt Schule, Studium, heiraten, Kinder. Also das bin ich ja alles irgendwie nicht. Und da war das Theater für mich ein guter Ort, weil ich merkte, da finde ich Menschen, die sind genauso wie ich. Hm. So, das war für mich wichtig.
Die Badische Zeitung schreibt über dich, ihre Stimme ist zart und ein bisschen aufgeraut zugleich. Und sie interessiert sich besonders für die Charaktere, die einen Bruch im Lebenslauf haben. Hm. Natürlich, ne, Hobbypsychologe, der ich nun mal bin, da denke ich sofort, hat eine Parallele zu ihrem eigenen Leben. Also, woher kommt das denn, dass dieses Interesse für, und du verkörperst ja häufig auf der Bühne schwierigere Menschen, ja, die in sich selbst gespalten sind. Woher kommt denn dieses Interesse oder auch diese Fähigkeit? Ist ja was umgekehrt, ist ja auch eine Fähigkeit. Du denkst dich scheinbar an diese Menschen besonders gut ran, deswegen bietet man dir diese Rollen an, sonst ja würde das nicht passen.
Ja, ja, absolut. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass ich das als wahrhaftig wahrnehme oder dass ich das Gefühl habe, das Leben hat immer Brüche in sich. Und selbst Menschen, die versuchen, in einem Bogen durchzuleben, tun das nicht. So ist es meine Meinung. Meine Brüche sind vielleicht extremer, aber ich empfinde das als wahrhaftig. Und da gibt es, ich habe während der Coaching-Ausbildung gab es mal ein Zitat, was genannt wurde, there's a crack in everything, that's how the light gets in. Das ist, glaube ich, von Leonard Cohen, ein Songtext. Und den hat damals die Christiane Windhausen, die du ja auch, die eine gemeinsame tolle Freundin und Kollegin ist, die hat das gesagt und das ist so tief gefallen bei mir, weil ich dachte, boah, ja, genau darum geht's. Darum geht's. Und da in dem Moment, wo es Brüche gibt und wo ich mutig bin, die Brüche zuzulassen, kommt das Licht rein. Und da wird was wahrhaftiger, als ich lebe einfach so vor mich hin.
Das ist jetzt echt ein bisschen witzig, fast wie konstruiert. Einer der bewegendsten Sätze, die mir einer gesagt hat in meinem Leben war, als ich darum ging, viel Heilung in mein Leben zu bringen, Persönlichkeitsentwicklung, Scheidungskind, eine durchaus schwierige Beziehung zu meinem Vater. Dann hat derjenige gesagt, Farid, aus der tiefsten Wunde scheint das größte Licht. Also mein Wunsch, mehr Heilung in die Welt zu bringen und dazu beizutragen, dass Männer nicht per se wie ein Vollpfosten durchs Leben laufen müssen, nur weil sie mal eine scheiß Startsituation hatten, sondern sagen, ey, wenn du an dir arbeitest, kannst du eigentlich ein ganz normaler Kerl werden mit einem Job. Ich bin seit 20 Jahren verheiratet, habe 3 Kinder. Und der Mann, der das zu mir gesagt hat, ist Jochen. Windhausen.
Ah.
Der Mann von der Christiane Schön. Windhausen, unser verstorbener Freund Jochen. Also so passt das denn manchmal ein bisschen zusammen. Jetzt wechsle ich mal. Du bist ja auch jemand, der sich häufig neu erfindet, nicht nur in deinen Rollen, sondern hast für dich ja dann irgendwann entschieden, und so haben wir uns ja auch kennengelernt, also in der Kurzvariante, du hast die Coaching-Ausbildung gemacht bei Christiane Windhausen.
Ja.
Christiane Windhausen ist meine Businesspartnerin, die macht in meinem Unternehmensnetzwerk Elcon den kompletten Coaching-Bedarf und sagte mir, Farid, ich habe deine Frau am Start, die musst du kennenlernen. Total faszinierend. Dann haben wir uns ja kennengelernt bei einem Netzwerktreffen. Ich weiß noch, ich sehe das genau noch vor mir, ich saß mich neben dich auf die Bank und da sitzt dieses zarte, hübsche Mädchen und ich sag hallo und sie so, hallo, ich bin die Melanie. Und dann habe ich gesagt, ach du Scheiße, was ist das denn jetzt? Das hat mich so berührt damals. Also du hast dich ja entschieden, nochmal einen neuen Lebensweg zu gehen, ne?
Ja.
Nochmal raus aus allem, obwohl du ja schon du hattest Akzeptanz, du hattest Engagements, du hattest diese Auszeichnungen. Und dann kriegt die Melanie aber keine Ruhe. Dann geht's drum, nochmal was Neues. Woher kam dieser Impuls denn?
Ja, der kam ein bisschen andersrum. Also ich sage mal, das Business hat mich eigentlich reingezogen. Und zwar eine ehemalige Mitarbeiterin von meinem Vater, die hat mich irgendwann gefragt, Manny, kannst du dir nicht vorstellen, Präsentationstrainings zu machen bei mir? Die hat so ein Institut gegründet und dann habe ich das angefangen und dann habe ich das gemacht und hat mir das Spaß gemacht und dann habe ich aber gemerkt, ich komme nicht ins Innen. Ich bleibe immer, ich gebe ein paar Tipps für Stimme und Körper und gebe Tipps und ich hasse Tipps, ehrlich gesagt. Aber ich wusste aus meiner eigenen Erfahrung und aus meiner eigenen Ausbildung, dass das viel mit dem Innen zu tun hat und da kam ich nicht ran. Und dann hat tatsächlich mein Vater zu dem Zeitpunkt Coaching-Ausbildung auch bei Christiane gemacht. Und dann merkte ich, das interessiert mich. Und dann habe ich das gemacht. So, weil ich wollte tiefer, ich wollte, wenn ich den Menschen helfe, was ich ja wirklich gerne mache, dann wollte ich auch das wahrhaftig machen und so, dass es wirklich eine Chance hat zur Veränderung. Und deswegen habe ich dann die Coaching-Ausbildung gemacht.
Ich will das nur mal kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer festhalten. Ich glaube, genauso funktioniert das Leben. Also du stehst an einem Punkt und sagst, irgendwie will ich was anderes machen. Und dann kommt Kommissar Zufall oder eine Einladung. Und ich finde es immer gut, einfach zu gehen, das Leben.
Ja.
Nicht tausendmal nachzudenken, was müsste ich jetzt eigentlich tun und zu welchem, sondern da gibt es einen Impuls und dem folge ich auch mal. Ich glaube, es ist immer gut, wenn wir aufhören, dieses verdammte, immer alles zu Ende denken. Und genau, wie geht es denn weiter? Ich, natürlich, auch da merke ich, dass ich älter geworden bin. Hätte ich das nicht gedacht, aber heute, das Leben ist einlassen.
Ja.
Also einfach mal ein Stück gehen, diese Coaching-Ausbildung machen, entweder ist sie scheiße, dann war es wieder ein Experiment, oder sie war richtig gut und dann bringt sie dich ein Stückchen weiter. Ne? Und jetzt bei dir war es so, dass die Spur gut war. Das heißt, du warst bei der Christiane, du hast diese Coaching-Ausbildung gemacht.
Mhm.
Die hast ja damals auch zusammen, glaube ich, mit einer Partnerin gemacht, ne? Oder war sie die Stunde alleine, die Ausbildung?
Ah ja, also eigentlich macht das die Almut Probst ja
genau.
mit.
Ich finde, die sollten wir mal erwähnen, damit es auch
absolut.
Korrekt ist hier.
Die war bei mir, während meiner Ausbildung war sie in Elternzeit, dass ich Almut eigentlich erst ein bisschen später richtig mit kennengelernt habe. Aber genau, eigentlich ist das Institut, ist Wandelplan und da kommen ja, ich sag mal, auch aus unserem Elkon-Netzwerk einige her. Das war ein Wahnsinn.
Da darf man auch mal Werbung für machen.
Ja,
ne? Wandelplan, die sitzen wo?
Also die Ausbildung ist in Rückgersbach in Aschaffenburg und eine aber auch in Köln mittlerweile.
Der schönsten Stadt Deutschlands, wie wir beide wissen.
Das kann man ruhig mal machen.
Sehr schön.
Also das ist wirklich eine tolle Ausbildung.
Und was hat dir das jetzt gebracht? Also du hast jetzt eine Ausbildung gemacht und dann? Damit hast du noch keinen Kunden und keinen Euro. Und dann?
Nee, genau. Das war auch so ein bisschen, es war nie gedacht, als jetzt mache ich einen neuen Beruf. Sondern es kam irgendwie aus dem Interesse. Und in dem gleichen Jahr ist ja meine Tochter zur Welt gekommen. Und dadurch, dass sie ist ja 3 Monate zu früh gewesen und dadurch war das ein sehr einschneidender Moment und sehr lebensverändernd. Und dadurch bin ich danach einen für mich safen Weg gegangen und bin nochmal fest ans Theater gegangen, weil ich merkte, okay, ich muss jetzt mal gucken, wie geht jetzt so Familie und Kind und hab dann ja ein Au-pair-Mädchen dazu. Also wie funktioniert das überhaupt, auch das alleine zu machen, ne? Weil ich es ja ohne Mann das sozusagen tue. Und dann einen festen, safen Job zu haben, das war mir irgendwie wichtig. Also habe ich das erst nochmal gemacht. Und dann bin ich 2017 in die Selbstständigkeit gegangen und habe dann einfach gut genetzwerkt. Es ist ein bisschen interessant, weil ich bis heute das Gefühl habe, ich habe noch gar nicht angefangen, richtig Werbung zu machen für das, was ich tue. Aber Mund zu Mund erzählen funktioniert so, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt stehe. Ja.
Mal gucken, wir haben ja keine Themen im Vorfeld abgesprochen, deswegen darfst du jetzt auch live Nein sagen. ich bin gerade hängen geblieben bei diesem Thema ohne Mann.
Ja.
Bin ja selber ohne Vater groß geworden. Vielleicht ist es deswegen, weil mich das so anspricht. Und ich habe im Grunde erst mit der Geburt unseres ersten Kindes 100% Respekt für meine Mutter haben können, für ihre Lebensleistung, weil mir da erstmal bewusst geworden ist, was sie da alles geleistet hat. Jetzt gibt es ja da draußen unglaublich viele Mütter, die entscheiden oder die das Leben dazu führt, ohne Mann ihr Kind großzuziehen. Hast du da so ein bisschen Einblicke für uns? Ist jetzt vielleicht noch eine doofe Frage, mir fällt es nur nicht besser ein. War das für dich so geplant? Also ist das Teil von deinem Lebensweg, dass du sagst, ich wollte sowieso gerne ein Kind haben und gerne auch ohne Mann? Oder wie hat sich das entwickelt?
Nee, also auch das kam mehr oder weniger zufällig. Naja, also Nicht ganz, natürlich.
Ich kenne den groben Prozess.
aber es passierte und ich habe dann Ja gesagt. So, ja. Und habe auch, ich glaube, was ich immer extrem wichtig finde, dieses Label von alleinerziehend, habe ich oft erlebt, dass Menschen gesagt haben, oh, also dass man sofort auch an so einen Rand gestellt wird.
Du hast
oder
keinen Mann.
Ja, oh. Oder dass jemand total gut gemeint sagt, oh, ich habe gehört, da gibt es so eine Gruppe für Alleinerziehende, da kannst du doch mal hingehen. Und das versuche ich, glaube ich, immer zu sagen, dass das ist keine kein Manko für mich oder kein da fehlt was oder so, ne? Deswegen finde ich schon dieses ohne Mann ist natürlich auch schon schwierig gesagt, weil ich bin ja sowieso, ich glaube, ein Kind wird von einem Dorf erzogen, so. Und in meinem Dorf gibt's ganz viele Männer, so. Und jetzt ist für meine Tochter hat zum Beispiel eine ganz enge Bindung zu meinem Vater, der eine ganz starke Männerfigur, glaube ich, in ihrem Leben ist. Das ist jetzt bei mir ein irrer Glücksfall, ja, dass meine Eltern so nah dran sind. Aber ich habe auch Freunde, die, also ich glaube nicht, oder was heißt, ich glaube nicht, ich ehre das Konzept, das klassische Konzept von Familie. Ich habe auch nichts dagegen. Es darf auch ein Mann zu mir kommen. Aber ich glaube, es gibt ganz viele Konzepte, wie Familie funktionieren kann. So. Und ich erlebe auch manchmal, ehrlich gesagt, dass ich denke, boah, bin ich froh, ich kann jetzt einfach meine Jogginghose anziehen und mich vor den Fernseher glotzen und ich muss mich nicht hübsch machen für den Mann noch oder mit dem irgendwie mich noch auseinandersetzen. Ich kann sagen, wie wir es machen. Also es gibt auch sehr viele gute Punkte daran. Ich glaube, wichtig ist, keine Angst zu haben, sich Hilfe zu holen für alles.
Ist das ein Teil, ich komme sicherlich eher aus der klassischen Welt noch, indem du im Frieden mit dir bist oder gibt es den Anteil von, irgendwie ist da was Gescheitertes? Weißt du, was ich meine mit der Frage?
Ja.
Also wenn du so für dich tiefer guckst, was ist das?
Ja, spannend. Ich hatte sofort einen ersten Impuls und dann dachte ich, ne, hör nochmal hin. Gescheitert habe ich da nicht. Tatsächlich nicht. Ich habe was ganz Friedliches damit, weil ich habe einfach echt eine tolle Familie. Und das ist mal meine Tochter, die ist halt einfach fantastisch. Meine Eltern sind fantastisch. Ich habe ein großes Freundinnennetz, was mich hält, die ich halte. Und dadurch, dass ich das eben nicht habe, dass ich denke, das Ziel ist Vater, Mutter, Kind, kann ich auch kein Gefühl von gescheitert dazu haben. Ich kann sehr wohl auf der anderen Seite aber sagen, och, dass irgendwann wieder ein Mann dazukommt, habe ich schon Lust drauf. Weißt du, aber das hat ein anderes Geschmäckle. So, es ist eher sowas Zukunfts.
Genau. Ja. Es klingt nicht nach einer Suche, um eine Lücke zu füllen, sondern nach einer Bereitschaft für ein Geschenk oder für eine Bereicherung. Und kann ich gut hören.
Ja.
Das, also, ist ja ein bisschen auffallend, ne? Also, Schauspielerin gewesen, kein Beruf, wo man, oder bist du ja Schauspieler, kein Beruf, der per se mit Absicherung zu tun hat, also eine hohe Risikobereitschaft. In jüngeren Jahren schon Mutter geworden mit einem Kind, in der Bereitschaft, das alleine groß zu sein. Das heißt, du hast eine ganz schön große A-Kraft, aber auch Risikobereitschaft, ne?
Ja,
ja. Hast du ein Gefühl, wo die herkommt?
Ja.
Ist das der neue Zeitgeist? Also müssen die Menschen, die Frauen von heute so sein oder merkst du, dass du da auch in deinem Freundeskreis anders unterwegs bist als andere?
Interessant. Ich glaube, viel meiner Risikobereitschaft hat erstmal gar nicht so sehr mit dem Theater zu tun, sondern mit meiner Familie. Ich habe, glaube ich, einfach, ich habe ja eine sehr enge Bindung zu meinem Vater. Und das ist was, und genauso zu meiner Stiefmutter, die sind so da und die sind so nett, dass ich von da aus, dass ich immer, egal wo ich hingehe, weiß ich, wo zu Hause ist. Also ich glaube, damit hat es viel zu tun. Und dann dieser Begriff von zu Hause. Ich bin dann an die Schauspielschule gegangen und da hat ja mein wichtiger Schauspiellehrer diesen tollen Satz gesagt, du musst wissen, wo du zu Hause bist, bevor du auf die Bühne gehst. Und das habe ich immer mehr im Leben gemerkt, dass es darum geht, wenn ich weiß, wo mein inneres Zuhause ist, ja, im Sinne von, wie du immer sagst, ich mache die innere Arbeit, ich habe den Eimer ausgekratzt, ich weiß, ich bin mit mir zu Hause, dann kann ich auch alles probieren, weil was soll denn schon passieren?
Du hattest ja, wenn ich das richtig nachvollzogen habe, ganz bekannte Ausbilder oder auch Wegbegleiter. Also Klaus-Maria Brandauer hatte ich gelesen, ja. Sami Molcho. Gibt es irgendwas, was gibt es Sätze von denen oder Begebenheiten, die dich bis heute begleiten? Wie ich das hatte vom Jochen Windhausen, der mir gesagt hat, aus der tiefsten Wunde scheint das größte Licht. Also dem Jochen hatte ich mich ja damals in meiner kompletten Verletzlichkeit im Rahmen des Hoffmann-Seminars gezeigt und war da so ein bisschen, tja, Schmuddelkind-Gefühl. Ich bin nicht in Ordnung. Ich bin irgendwie halber Ausländer, Scheidungskind, aus finanziell eher schwachen Verhältnissen. Irgendwie fühlte sich das nicht an, als ob ich irgendwie prädestiniert bin für das Leben, das ich heute leben darf, sondern irgendwie wie man beim Start festgebunden. Wenn die anderen den 100-Meter-Lauf starten, musste ich noch 10 Sekündchen, das ist zu lang für den 100-Meter-Lauf, sagen wir mal 2 Sekündchen noch im Startposition bleiben, aber fühlte eine beschissene Startposition. Und deswegen gab es für mich immer wieder, also wo ich heute bin, bin ich, weil Menschen meinen Weg entscheidend nach vorne gebracht haben. Es waren mehrere, die ich hier nennen darf, auch Volker Weins Vater Rolf Wein, der mir das Studium mitfinanziert hätte. Also mich, mein Leben haben, ich glaube sogar Männer überwiegend, sehr stark geprägt. Wie ist das bei dir? Gibt es da was an Erinnerung von denen?
Ja, also mal dieser Satz, den ich gerade gesagt habe, der kam original von meinem Lehrer Atak Grigorian, der ein sehr starker Handwerker war und mir einfach wirklich viel mitgegeben hat. Und ansonsten ist es, glaube ich, was ich auch gut fand, war so ein Satz von, du bist wie so eine Wunderkerze und musst lernen, eine Kugel in einer Pistole zu werden. Also mit einem klareren Fokus meiner Energie. Und das war, glaube ich, was, das merke ich heute noch, dass ich, weil ich so viel Energie habe, dass ich manchmal irgendwie so, oder in den Hoffmann-Prozess, den ich ja auch gemacht habe, bin ich mit dem Satz gegangen, ich bin zu viel. Und darüber auch eine Scham immer wieder, ja, dieses Gefühl von, boah, ich bin laut, ich bin viel, ich kann aber auch viel halten und tun und das zu merken, ah, das war schon in der Schauspielschule und ich glaube, es war auch schon davor immer wieder zu gucken, hold your horses. Und zwar ohne das Gefühl zu haben, ich muss mich beschneiden und eng machen, sondern eher, also wie bündel ich Energie so, dass sie etwas bewirken kann, ja.
Ich hänge noch gerade, das triggert voll meine eigenen Kindheitserinnerungen, ich bin zu viel.
Ja.
Also ich kenne das ja, ich bin ja Halbaraber und innerhalb einer deutschen vertriebenen ostpreußischen Familie groß geworden, die also ganz andere Rahmendaten, Pünktlichkeit, Verlässlichkeit kriege ich heute alles noch nicht auf die Reihe. Und hatte den Eindruck, boah, ich bin immer zu laut. Und ich weiß gar nicht, wie häufig gehört hat, nein, verrät das nicht, das nicht, das nicht. Mit ganz viel Liebe, ich bin meiner Familie und meiner Großmutter, auch meiner Tante sehr dankbar. Und gleichzeitig ist das sicherlich, was ich bis heute noch in mir trage. Ich bin zu viel. Und ich glaube, dass es viele Zuhörerinnen und Zuhörer kennen. Entweder zu viel oder zu wenig, aber halt nicht richtig.
Ja, ja.
Da steckt ja was anderes dahinter. Ne? Du bist zu viel heißt, du bist nicht richtig. So wie du bist, in deinem Gesamtkonzept bist du in dieser Gesellschaft nicht funktionstauglich.
Ja.
Wo ist der Satz heute bei dir in deinem Leben?
Ha, gute Frage. Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Nee, ich glaube, was ich immer mehr merke, ist, ich kann mir meine Muster immer mehr und immer weiter angucken, die gehen nicht weg. Ich kann mittlerweile dann darüber schmunzeln, wenn ich merke, jetzt kommt das wieder, dass ich entweder zu viel oder gerade zu wenig bin und deswegen denke ich, muss zu viel. Aber es passiert mir schneller, dass ich merke, da ist er, der Satz. Und dann kann ich entscheiden, woanders hinzugehen. So.
Will ich nur kurz erklären, wenn wir von Mustern sprechen, ist das natürlich ein bisschen so eine Insidersprache. Das sind ja Prägungen, Verhaltensmechanismen, die für uns typisch sind, die wir alle haben. Ne? Also an der roten Ampel, eine hupt hinter mir, könnte ich dir mal aufs Maul holen. Also so, das sind Muster. Ne? Das hat mit dem Mann hinter oder der Frau hinter mir nichts zu tun, sondern das ist so ein Muster. Und dieses Gefühl, ich bin zu viel, ich bin zu wenig, ich bin nicht richtig, ist ein Muster. Und die Chance ist bei der inneren Arbeit, wenn ich da rangehe, dass ich damit lerne, umzugehen. Es geht nicht weg. Das finde ich immer ganz spannend. Wir müssen das kapieren. Es ist nicht so, dass ich ein Radiergummi nehmen kann, mache den Ratzefummel dran und sage, jetzt ist es weg, sondern es bleibt. Aber ich habe eine neue Form, damit umzugehen. Ich sage immer, die Ampel entscheidet sich von grün auf gelb auf rot. Und ich muss nicht von grün durchgehen auf rot. Bei mir war das immer Gewaltbereitschaft oder große Aggression, Schreien. Mein mittlerer Sohn sagt mir heute immer noch, Dinge, die ich vor 3 Jahren mal als Fehlverhalten gehabt habe, die kriege ich immer noch um die Öhrchen, wo ich den Eindruck habe, oh, ich habe mich aber entwickelt und wenn du magst, darfst du das dir auch mal angucken. Es ist nicht mehr so. Ich kann, heute habe ich Gelbstufen. Aber ja, wir werden die Muster, die uns geprägt haben, nie ganz los. Spannend, ne?
Ja.
Auch ein bisschen traurig, finde ich manchmal. So eine Scheiße, haben wir so viel Arbeit gemacht und ein Teil bleibt immer noch irgendwie dran. Manchmal denke ich, das ist ungerecht.
Ja, aber irgendwie habe ich die auch lieb. Ja. Weil die sind schon so lange bei mir.
Ah, cool. Vielleicht muss ich das noch lernen.
Ja. Also zum Beispiel, bei mir ist ja auch viel Wut oft gewesen. Und als ich dann verstanden habe, was die Wut kann, dachte ich, boah, ist irgendwie auch toll, dass ich das so stark habe. Es hat eine Freundin neulich zu mir gesagt, weißt du, die junge Generation von SchauspielerInnen, die jetzt so nachkommen, die sind nicht mehr wütend. Das verstehe ich gar nicht. Ich finde zum Beispiel, Wut zeigt ja ganz klar, ich bin nicht einverstanden. Und davon habe ich irgendwie eine große Portion einfach durch das, was so ganz frühe Kindheit gewesen ist, dass man irgendwie so merkt, ich bin so sauer, weil es andere Leute gibt, die so easy aufgewachsen sind und man selber irgendwie nicht. Und ich bin stinkesauer. Das ist ja schon mal viel besser, als einzugehen. So. Und deswegen habe ich irgendwann gemerkt, ach, eigentlich ganz gut, dass ich wütend sein kann. Ja. Dann im nächsten Schritt ist es schön, das zu lernen, damit umzugehen. Ja. Aber erstmal ist das ein schönes, gutes Gefühl.
Wut.
Ja.
Ich behaupte ja, ich mache relativ viel Männerarbeit, wie viele Zuhörerinnen auch wissen. In der Männerarbeit ist das ja echt so ein konnotativ belegtes Gefühl. Was heißt das? Ein negativ belegtes. Also als ob Wut ist nicht gesellschaftsfähig, ist nicht anerkannt, ist kein akzeptiertes und das halte ich für einen totalen Bockmist. Ich glaube, Wut ist einfach nur ein Gefühl.
Ja.
Und wenn wir das haben dürfen, ich verstehe, dass wir in der Wut nicht irgendwie jemanden schlagen sollen. Ich verstehe auch, dass wir nicht irgendwie Fernseher aus dem Fenster schmeißen müssen, was ich jetzt gar nicht so schlimm finde. Natürlich ein teurer Schaden, aber Wut, finde ich, darf einen Kanal bekommen. Bei mir ist es so, mal gucken, wie deine Antwort ist, wenn ich mir meine Wut angucke, ich habe da mal einen großen Vortrag zu gehalten auf einem Männerkongress, hinter Wut steckt bei mir ganz häufig Trauer. Also wenn ich ganz ehrlich bin, ich brauche dann immer so mindestens 10 Minuten, um Zugang zu meinem Verstand zu bekommen. Wenn die Wut da ist, ist bei mir alles blockiert. Da bin ich erstmal wie im Stadion, Abpfiff, 3-2-1, 2-0 verloren, wie jetzt gegen Stuttgart, da bin ich erstmal, kann ich gar nicht denken. Aber wenn das dann weggeht, wenn diese Nebelschwaden sich lichten und ich mich dann ganz häufig frage, was macht dich denn gerade so wütend? Ich habe was nicht bekommen. Aha, was macht dich dann so traurig? Ich fühle mich nicht gesehen. Aha, kommt ganz häufig Trauer bei mir. Wie ist das bei dir? Ist die Wut Wut?
Nee, ich glaube auch, dass das eine Traurigkeit ist und es steckt noch was dahinter. Also Wut kommt ja dann, wenn ein Wert, der mir wichtig ist, missachtet wird. Und das heißt ja aber, dass ich starke Werte habe. Und das ist, glaube ich, das ist ja bei allen, also wenn ich keine starken Werte habe, dann werde ich auch nicht so richtig wütend. So. Also,
das ist mir alles egal.
Ja. Ja.
Die also, Superliberalen, die gehen mir manchmal so auf den Sack, die für alles Verständnis haben und sagen, ist doch auch okay. Und dann, manchmal denke ich mir, boah, Farid, bist du so wenig liberal? Und dann denke ich mir, boah, ich kann dieses Pseudogequatsche nicht mehr hören, dass alles in Ordnung ist, weil sie zum Teil in meiner Wahrheit nicht den Arsch in der Hose haben, auch mal in Konflikt zu gehen und zu sagen, das ist ja aber nicht gut.
Ja.
Es muss nicht immer alles fein und okay sein. Dafür ist es, also ich mag Leute mit Position, muss ich echt sagen.
Ja, ist bei mir genauso. Ich finde auch gerade bei Wut, ich denke irgendwie immer, französische Revolution hätte nicht stattgefunden ohne Wut. Also, weißt du, so, dann denke ich mir, für jede Form von Revolution, und ich bin ein großer Fan von Revolution, braucht Wut. Ja.
Jetzt würde ich noch zu einem Thema gerne kommen, das hatten wir vorhin mal, als wir noch die Probeaufnahmen gemacht haben, ob die Mikros halten. An der Stelle mal einen ganz herzlichen Dank an Stefan Schimming, dessen Studio wir hier heute benutzen dürfen und an den Marc Jacker, der hier die ganze Technik für uns macht. Das Thema Aufregung. Wir beide sind ja unglaublich jung geblieben, aber dennoch alte Hasen. Hm. Also du hast ja noch weitaus mehr Auftritte als ich. Und wir hatten beide festgestellt, dass wir so was Ähnliches haben. Ne? Also es ist heute noch so, wenn ich eine Großveranstaltung habe, bevor die startet, könnte ich wegrennen. Hm. Also ich stehe davor, weiß, gleich werde ich angekündigt, Leute klatschen und denke, was machst du hier, Farid? Du gehörst hier nicht hin, du hast es nicht drauf. Ich spüre einen, ich weiß nicht, wie man das höflich ausdrückt, einen Drang zu gehen. Ich nenne es mal höflich. Traust mich doch nicht,
oder
hier
wütend
zu sagen.
Zu werden.
Ja, nee. Es geht bei mir ganz stark in Schüchternheit. Und dann merke ich, Farid, du kannst jetzt nicht gehen. Du kannst jetzt den Veranstalter. Ich merke, dass es die Idee gibt. Ich habe den Ausschlüssel dabei. Ich könnte jetzt einfach gehen. Und gut, gibt kein Geld und es ist peinlich und in Social Media kacke ich ab, aber ich mache das jetzt. Und dann, Gott sei Dank, habe ich so eine Art Restintelligenz oder irgendwas, das mich hält. Ich will denjenigen nicht im Stich lassen und dann gehe ich doch vor aufs Podium. Und wenn ich dann, ich glaube, es sind nicht mehr als 30 Sekunden, wenn ich dann gesprochen habe, bin ich voll die Podiumssau. Da lache ich, da mache ich Scherze. Meine Mutter, die leider verstorben ist vor 2 Jahren, hat mich mal angerufen während einer Großveranstaltung. Und habe ich gesagt, ey Leute, bei meiner Mutter gehe ich immer ans Telefon. Tut mir echt leid, ne? Und meine Mutter, und das Mikro war zu nah, sagte, du denkst aber noch dran, dass du hier am Wochenende auch mal den Rehbraten mitbringst zum Spicken. Ne? Die Leute haben sich weggeschmissen. Ja. Und ich dachte nur, ja, Mama, ich rufe dich später zurück, ich bin auf einer Veranstaltung. Und ich sagte, ich verstehe, dass das jetzt doof war, aber ich ehre meine Mutter. Da sind Leute aufgestanden und haben geklatscht.
Hm.
Aber die Aufregung, die ist immer die ersten paar Minütchen da. Wie ist das jetzt bei dir als junge, alte, erfahrene Häsin?
Genauso. Also wir haben ja auch drüber gesprochen gerade. Ich bin vor jeder Vorstellung bin ich extrem aufgeregt und deswegen habe ich mich auch mal angefangen damit zu beschäftigen, was passiert da eigentlich im Körper. Ich habe mich ganz viel, was ist eigentlich Adrenalin und was tut das und warum ist das so? Ich will das nicht haben. Und als ich dann begriffen habe, was da für ein Prozess passiert, ne, das, und ganz irre finde ich, dass diese Angst, das ist ja eine Angst, die Angst, die da passiert, ist die gleiche wie die, die SoldatInnen im Krieg haben. Dieser Trieb von Verteidigung oder Wegrennen. Und es ist im Körper passiert genau das Gleiche, es ist die gleiche Angst. Und dann dachte ich, okay, das finde ich erstmal schon mal beruhigend, zu wissen, ich bin nicht falsch mit dieser Angst. So. Und die ist genauso krass, wie ich sie erlebe. Und dann zu merken, das Adrenalin, das tut eine unglaubliche Schärfe in meinen Gedanken und in meinen Sinnen. Ich werde schneller, meine Gedanken gehen schneller, meine Sinne sind geschärft. Ja, in dem Moment, wo diese Form von Adrenalinausschüttung passiert, ich sehe mehr, ich höre mehr, ich habe eine größere Aufmerksamkeit zu allem, was im Raum passiert. Ich habe eine höhere Achtsamkeit zu allem, was in mir passiert. Das will ich alles haben. Ich will nur dieses Müh zu viel von Hände werden schwitzig und es wird so, ne? Das ist ein Müh, was ich durch Atmung, durch Fokussieren, durch Wahrnehmung für den Körper zur Ruhe bringen kann. Und den Rest, den brauche ich, um gleich gut zu sein.
Cool. Das heißt, du hast für dich einen Umgang damit gefunden.
Ja.
So geht es mir mittlerweile auch durch Atemtechnik, die ich auch gelernt habe, mich überwiegend so in den Zustand zu bringen, dass ich wenigstens mit trockener Hose, das war das Wort, was ich vermieden habe, auf die Bühne gehen kann, um da den Auftritt zu haben. Jetzt kommt immer der Werbungsteil, der mir ganz wichtig ist. Mhm. Also du bist ja durch verschiedene Sinuskurven in deinem Leben gegangen, bist eine Weltenwechslerin, machst einiges im Bereich Stimmtraining. Wie kann man denn mit dir in Kontakt kommen? Also wenn sie sagen, boah ey, die Stimme fand ich schon immer super, super heiß. Ich möchte die mal buchen, ich möchte auch so ein Stimmtraining bekommen oder ich möchte mich mit anderen Themen im Bereich Coaching beschäftigen. Wie kann man denn mit dir businessmäßig in Kontakt kommen, Melanie?
Ja, ich habe meine Webseite www.melanie-lüninghöhner.com.
Das ist ja ganz schön, mein Name. Geschrieben, ne? Wie, ne, ist ja ganz einfach, da kann es keine Verwechslungen geben.
Tatsächlich, aber ich werde es jetzt nicht buchstabieren, ja, aber wir finden das raus, gemeinsam, ihr HörerInnen und ich.
Wir machen es auch nochmal in die Shownotes rein, anschließend, genau, wenn man dich leichter findet. Aber so kommt man dir in Kontakt.
Ja, und ich bin ja sehr gerne auf LinkedIn und Instagram. Ich bin ja eine der wenigen, glaube ich, die wirklich richtig Spaß daran haben. Das heißt, man kann mich genauso über LinkedIn und Instagram finden und auch kontaktieren. Ich würde mich irre freuen über jeden, der heute zuhört und mir schreibt, weil ich wirklich gerne in den Austausch gehe. Egal, ob nachher jetzt ein Job bei rauskommt oder ihr einfach nur sagen wollt, dein drittes Wort von links war gut.
Genau, dann schreib doch der Melanie einfach, wie du den Podcast fandest. Du weißt, dass ich mich auch mal drüber freue, wenn du mir schreibst. Aber heute machen wir mal besonders Platz für Melanie. Dann schreib doch der Melanie über LinkedIn oder Facebook oder Insta. Bist du auf Insta?
Ja.
Und dann gibst du ihr mal eine Rückmeldung. Einfach nur, weil das kann sich der Zuhörer, die Zuhörerin manchmal gar nicht vorstellen, wie gut das tut, Rückmeldungen zu bekommen. Mm. Ne? Ich bedanke mich für jede einzelne, weil es einfach gut tut zu wissen, aha, da draußen die Welt nimmt mich wahr. Also ja, das, was ich hier versuche zu leisten. Sehr cool. Und schauspielmäßig, wo gibt es irgendwas, wo man dich demnächst mal wieder sehen kann?
Im Moment ist es so, dass ich so einen Fokus auf Film setze und da gerade ganz viel mache und in Kontakt gehe. Und dadurch bin ich jetzt gerade auf der Theaterbühne nicht zu sehen. Aber offen für alles, was denn da kommt nächstes Jahr.
Sehr schön. Melanie, gibt es ein Thema, was wir nicht angesprochen haben? Guck mal, wühl mal durch die Seele. Ich habe so ein Stimmigkeitsgefühl.
Ich habe auch ein Stimmigkeitsgefühl, schön, ja. Ich glaube, es ist generell schön zu sagen, diese Schauspielerei und das Coaching gemeinsam, da sind ganz viele Themen und es ist nicht nur Stimme und Körpersprache, sondern es ist auch die Frage von, wie komme ich an meine innere Stimme, wie komme ich an meine innere Kreativität. Und da will ich, glaube ich, auch sagen, traut euch, euch Hilfe zu holen. So jede Form von Entfaltung von dem, was in mir drin ist, braucht vielleicht von jemand anders mal auch gesehen zu werden und da sich nicht zu scheuen, auch für Coaching oder Training oder Begleitung oder Beratung, sich jemanden dazu zu holen.
Sehr schön. So machen wir das. Und liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, du weißt, wir freuen uns riesig über Rückmeldungen. Und wenn du den Eindruck hast, du würdest gerne mal mehr und tiefer einsteigen oder brauchst einen Firmenvortrag, ich freue mich auch sehr. Du kannst mich dieses Jahr auf jeden Fall buchen zum Thema innere Balance für lebenslange Zusammenarbeit in Firmen, wenn wir einfach in Kontakt bleiben. Melanie, einen wahnsinnsschönen Tag hier in der schönsten Stadt Deutschlands. Genieße es.
Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du gar nicht verraten, wo ich herkomme.
Ich habe es ausgeblendet. Ich lasse es jetzt alles hier im Rheinland.
Ja, vielen
Dank,
Farid.
Bis denne.
Ciao.